Kannst du jetzt starten? Manch einer von uns fühlt sich als geistliches Baby. Wenn wir mit Jesus auf dem Weg sind, dann sind wir zuerst wirklich wie kleine Kinder. Unheimlich begeistert, so wie wir begeistert von Vater und Mutter sind. Sie sind für uns wie Götter und wir lieben sie und wir beten sie an. Und so ist es, wenn wir geistliche Kinder sind. Dann werden wir aber älter und gehen mit Jesus weiter auf dem Weg. Wenn wir hier lesen in diesem Vers von Vollkommenheit, dann will ich das mal erklären. Wann sind wir vollkommen in Christus? Stellt euch vor, ich habe die Vision von Reda-Wiedenbrück zu den Alpen zu wandern. Sagen wir nach Kempten oder nach Garmisch-Partenkirchen. Dann setze ich mich in Bewegung und am Anfang sehe ich die Alpen nicht, stimmt's? Das dauert eine ganze Zeit, da muss ich schon lange wandern. Und jetzt bin ich auf dem Weg und bin 100 Kilometer den richtigen Weg gegangen. Ich bin nach Süden gegangen und ich gehe auf die Alpen zu. Ich befinde mich vollkommen auf dem Weg zu dem Ziel, auf das ich gehen will. Ein anderer ist schon viel weiter, der ist vielleicht in Frankfurt oder schon in Stuttgart. Und er ist auf dem Weg, er ist vollkommen auf dem Weg. Und dann sind andere da, die sind schon, jetzt weiß ich nicht, Augsburg sagen wir mal oder Ulm. Und was tun die? Die sehen schon die Alpen. Sie machen nichts anderes, als was der, der gerade 20 oder 30 Kilometer gegangen ist. Beide sind vollkommen auf dem Weg. Wenn wir vollkommen in Christus sind und zu ihm hinwachsen, dann kommt es nicht darauf an, wie lange du auf dem Weg bist. Ich bin mit meinem Christsein seit dem 13. Lebensjahr auf dem Weg. Jetzt könnt ihr ausrechnen, wie alt ich bin. Könnt ihr nicht. Aber das ist völlig egal, ob ich 5 Jahre mit Jesus auf dem Weg war oder jetzt. Meine Vollkommenheit besteht nicht darin, wie weit ich bin, sondern in wem ich bin. Denn es geht nicht um die Vollkommenheit der Bibelkenntnis. Es geht nicht um die Vollkommenheit des christlichen Glaubens. Es geht um die Vollkommenheit in Christus. Dennoch, worin besteht der Unterschied desjenigen, der jetzt in Lippstadt ist oder der in Iserlohn ist? Wie gesagt, wir sind auf dem Weg zu den Alpen, ja? Und denjenigen, der schon in Augsburg ist, worin besteht der Unterschied? Der in Augsburg, der sieht die Alpen schon. Da siehst du das Ziel schon. Das tut der andere noch nicht. Also es gibt schon Unterschiede. Aber wichtig ist, dass wir auf dem Weg sind. Und wer von uns würde sich heute als geistliches Kind, als kleines Kind bezeichnen? Und ich wünsche mir einfach, dass wir als geistliche Kinder wachsen, dass wir jugendlich werden, dass wir junge Erwachsenen werden, dass wir fest und stabilisiert werden. Und deswegen stelle ich meiner Predigt diesen Vers voran, der ist mir gestern Abend noch gekommen. Und er, nämlich Jesus, ist es, den wir verkündigen, indem wir jedermann ermahnen und jedermann in aller Weisheit unterweisen, um einem jeden zur Vollkommenheit in Christus zu verhelfen. Das müssen wir eigentlich buchstabieren, will ich ein bisschen tun. Zuerst einmal merken wir, dass Paulus an dieser Stelle wirklich das Bedürfnis hat, die ganze Gemeinde oder alle Leute in Kolossä oder an wen auch immer der Brief adressiert war, er möchte sie alle ermahnen. In ihm ist eine Leidenschaft, die ganze Gemeinde Jesu mit dem Evangelium zu durchdringen, bis in die Heidenwelt, bis zu den Fernsten der Fernen. Jedermann soll es erfahren, jedermann soll ermahnt werden, in aller Weisheit unterwiesen werden, damit jeder, ich, Irma, Gertrud, Howard, jeder von uns in die Vollkommenheit zu Christus hinkommt. Was Vollkommenheit ist, habe ich gerade eben erklärt. Diese Vollkommenheit besteht in Christus. Manchmal habe ich im Gespräch mit manchen Christen das Gefühl, sie fühlen sich einigermaßen vollkommen in der Lehre ihrer Gemeinde oder vollkommen in der Religion, vollkommen in der Tradition. Sie sind keine Abweichler, Sie kleiden sich richtig, sie tun das Richtige, sie machen nichts Verkehrtes. Sie haben vielleicht keinen Fernseher oder gucken bestimmte Programme nicht, genauso wie die anderen. Sie sind vollkommen in ihrer Lehre, in ihrer Frömmigkeit. Aber sind sie vollkommen in Christus? Ich möchte, dass wir vollkommen sind in Christus. Mein Thema ist, wie habe ich es nochmal genannt, Hören, Verstehen, Tun. Hören, Verstehen, Tun. Ich möchte über eines der bekanntesten Gleichnisse im Neuen Testament sprechen, nämlich das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Fast jeder von uns hat das irgendwo schon mal gehört, mindestens im Religionsunterricht, in der Kinderstunde oder irgendwo. Und es ist wirklich ein geheimnisvolles Gleichnis, es ist ein sehr eindrückliches Gleichnis. Und wir werden sehen, welche Wahrheiten sich da drin verbergen. Wenn du eingibst im Computer, im Internet, Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, kriegst du viele Bilder. Ich habe irgendwie das Schönste mir ausgesucht. Wir sehen hier Disteln und Dornen, wir sehen hier die Steine, wir sehen hier die Vögel, die alles aufpicken. Wir sehen den Samen, der darunter fällt und wir sehen den Mann. Übrigens, interessant, wie man immer wieder blind ist, noch bis vor einer guten Woche, wo ich so in Gedanken das vor mir hatte, dachte ich, es heißt, oder Jesus sagt, der Sämann ist Gott. Jetzt habe ich in der Bibel nachgeguckt, stimmt gar nicht, der Sämann ist Jesus. Der Sämann ist Jesus. Jesus ist der Sämann, aber natürlich auch in ihm ist der Vater und der Geist Gottes. Auf jeden Fall Gott, Jesus, streut den Samen auf das Land. Und jetzt kennen wir das Gleichnis vielleicht so, und so heißt es dann auch in der Erklärung, Jesus ist der Sämann. Der Samen, den er ausstreut, ist jetzt interessanterweise nicht das Wort, sondern das sind wir. Du bist ein Same Gottes. In dir ist der Same des Vaters. In dir ist eine Zelle. Du bist eine lebendige Zelle der ganzen göttlichen Wirklichkeit. Und er nimmt dich und er streut dich auf den Acker. Und der Acker ist die Welt. Wir werden als Gemeinde, als einzelne Gläubige in die Welt ausgestreut, damit der Same Gottes Frucht bringt. So heißt es auch in Matthäus Kapitel 13. Ich möchte mit euch dennoch eine ganz kleine Variante erproben, und zwar, bevor wir ausgesät werden in die Welt, haben wir ja auch etwas empfangen von Gott. Und jetzt sehen wir das mal ein bisschen anders. Jetzt ist Jesus nach wie vor der Aussähende, der Bauer, der Landmann, aber die Saat ist das Wort. Und dieser Boden, das ist unser Herz. Eigentlich, als ich anfing, mich darauf vorzubereiten, war mein Gedanke, oh Vater, in unserer Gemeinde sind jetzt so viele neue, wunderbare Leute. So viele frische, am Anfang des Weges mit Jesus stehende Menschen. Ich wünsche mir, dass ihr Herz ein aufnahmefähiges Herz ist. Nicht verstockt, nicht verhärtet, sondern richtig aufnahmefähig. Und was das bedeutet, werden wir gleich sehen. Ja? Und die sind alle da. Und darüber möchte ich gerne sprechen. Wie wird unser Ackerboden, wie wird unser Herz, unser Inneres aufnahmebereit für das Wort? Das ist mein Thema. Dazu lese ich jetzt noch einen anderen Text. Und der heißt so, und das sagt Jesus auch in Matthäus 13, so geht an ihnen die Weissagung Jesajas in Erfüllung, die da lautet, ihr werdet immerfort hören und doch nicht verstehen. Und ihr werdet immerfort sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist unempfänglich geworden. Ihre Ohren sind schwerhörig geworden und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie mit den Augen nicht sehen und mit den Ohren nicht hören und mit dem Herzen nicht zum Verständnis gelangen und sie sich nicht bekehren, dass ich sie heilen könnte. Aber eure Augen sind selig zu preisen, weil sie sehen, und eure Ohren, weil sie hören. Liebe Geschwister, ich möchte zu denen gehören, die ein empfängliches Herz haben. Ich möchte mit meinen 68 Jahren nicht sagen, ich weiß genug, ich habe es verstanden. Wisst ihr was, ich habe noch gar nichts verstanden. Und jede Woche spricht der Geist Gottes in mein Herz und offenbart mir neue Dinge. Und ich danke dem Vater und ich sage ihm, Vater, ich möchte ein weiches Herz haben, ich möchte empfänglich sein, ich möchte, dass du zu mir jederzeit reden kannst. Ich möchte nicht beladen sein mit Vorurteilen gegenüber anderen Menschen. Und an dieser Stelle habe ich schon ein paar Mal gesagt, welche Vorurteile ich gegen bestimmte Menschen habe. Der Geist Gottes arbeitet an mir. Ich möchte ein Mensch sein, der sieht. Ich möchte ein Mensch sein, der hört. Ich möchte ein Mensch sein, der zum Verständnis kommt. Was wollt ihr sein? Liebe Geschwister, ich meine das mit vollem Ernst. Unter uns sind vielleicht welche heute Morgen, die sich das alles anhören, aber letzten Endes sich nicht dadurch verändern lassen. Dann hast du abgeschlossen. Dann bist du nicht mehr bei den jungen Menschen, die ungefähr bis zum 20. Lebensjahr unwahrscheinlich weich sind und offen für alle Dinge. Wenn die Leute sagen, das ist die richtige Musik, dann glauben sie, dass das die richtige Musik ist. Aber wenn du 40 geworden bist oder 50, dann hast du abgeschlossen. Dann meinst du, alles verstanden zu haben. Dann bist du nicht mehr wirklich offen. Dann kann weder Gott dein Herz erreichen, noch gute Argumente von anderen Menschen. Ich bitte euch, diese Dinge des Wortes Gottes zur Kenntnis zu nehmen und ganz demütig zu fragen, Vater, bin ich so ein Mensch, der hört und doch nicht wahrnimmt? Bin ich ein Mensch, der voller Vorurteile ist und meint, alles begriffen zu haben? Wer bin ich und was für ein Herz habe ich? Ich möchte jetzt mit euch eine ganz wichtige Kette von Verben, von Tu-Wörtern besprechen und die zeigen uns den Weg des Verstehens. Daran könnt ihr prüfen, ob ihr Menschen seid, die verstehen oder die nicht verstehen, die letzten Endes blind bleiben. Ich nenne diese Linie der Entwicklungsprozess der Charakterveränderung. Der Entwicklungsprozess der Charakterveränderung. Ich werde gleich ein paar Beispiele sagen, aber jetzt erstmal die Begriffe. Es fängt an mit dem Hören. Das Hören bezieht sich ganz alleine auf unsere Ohren, auf unser Trommelfell, auf Amboss, Steigbügel und Hammer in unserem Innenohr, auf die Schnecke, in der die Flüssigkeit herumwabert und alles wird ins Gehirn transportiert. Das ist mit dem Hören gemeint. Alleine schon das Hören ist ein naturwissenschaftliches Wunder, was alle Mediziner und Physiker und Chemiker bekennen. Und sie sagen, das Hören ist so ein komplexer Vorgang, dass es wirklich einen Schöpfer geben muss, wie so etwas überhaupt zustande kommt. Genauso ist es mit dem Sehen. Okay, die Dinge kommen an uns heran, wir hören, es kommt hinein in unseren Kopf. Ob wir es wahrnehmen, ist eine ganz andere Frage. Wie viele Dinge hörst du auf der Straße, aber du nimmst sie nicht wahr? Stell dir mal vor, du würdest alles wahrnehmen, was um dich herum passiert. Jedes vorbeifahrende Auto. Oh, ein Mercedes fährt vorbei. Wie viel Drehzahlen hat er wohl ungefähr drauf? Wie schnell fährt er wohl? Oh, da kommt der nächste, ein Opel. Die Glocken läuten. Menschen husten. Kinder schreien. Alles würdest du wahrnehmen. Du würdest verrückt werden. Das heißt, du musst filtern. Es geht gar nicht anders. Du musst filtern. Und das ist eine Schöpfungseigenschaft, die der Vater uns mitgegeben hat. Wir sind in der Lage als Menschen und darin sind wir wie Gott. Wir können Dinge aufnehmen und unterscheiden, filtern und die wichtigen Dinge in uns hineinnehmen und die unwichtigen Dinge nicht. Diese Wahrnehmung ist ein Prozess und ich habe übrigens diese Kurve, die ich euch jetzt zeige, mit meinem Sohn abgesprochen. Mein Sohn ist Gymnasiallehrer am Cäcilien-Gymnasium in Bielefeld und er ist Pädagoge und ich habe ihm das gezeigt. Ich habe gesagt, lieber Guido, so heißt er, bitte korrigiere mich, ist diese Linie, die ich hier gleich zeichne, richtig? Sind die Stufen richtig aufgeschrieben? Und er hat gesagt, Papa, das ist super, das ist ein klasse Seminar, bring das so. Also, wir machen weiter. Die Wahrnehmung ist es. Das heißt, ich entscheide mich in jedem Moment meines Lebens, wenn ich Auto fahre, wenn ich jetzt hier hinfahre, ich nehme bewusst wahr, wie schnell ich fahre, ich nehme wahr, ob da eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist, ich nehme die Autos wahr, die hinter mir sind, die vor mir sind, das ist ganz wichtig. Und wenn ich irgendetwas höre, muss ich entscheiden, will ich das bewusst wahrnehmen. Jetzt gibt es viele Dinge, die nehme ich wahr, aber ich muss sie mir nicht weiter merken. Deswegen kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist ein Pärchen, nämlich die heißen Reflektieren und Verstehen. Was passiert da? Von Maria, der Mutter Jesu, heißt es, als der Engel kam und ihr verkündigte, dass sie Gottes Sohn gebären würde. Da heißt es hinterher, und Maria reflektierte die Worte in ihrem Herzen. Wir müssen uns da regelrecht das Herz vorstellen wie einen leeren Raum. Da kommt etwas hinein und das reflektiert von allen Seiten, wie Licht zum Beispiel in einem Wassertropfen reflektiert wird. So reflektieren wir Dinge. Wenn ich auf der Autobahn bin und ein Auto mich überholt, dann kann ich manchmal sagen, oh, das ist aber ein tolles Auto, ein weißer 6er BMW. Und dann fange ich an zu reflektieren, wie gerne hätte ich so ein Auto. Würde ich mir so ein Auto kaufen, wenn ich viel Geld hätte? Und so weiter und so weiter. Oder ich reflektiere nicht. Viele Menschen können die Autos gar nicht unterscheiden. Die reflektieren überhaupt nicht, weil da fährt einfach ein Auto vorbei und mehr ist auch gar nicht wichtig. Aber das ist eben unterschiedlich. Nach dem Reflektieren kommt das Verstehen. Und zwar erst, wenn ich genügend überlegt habe, die Sache genügend geprüft habe. Auch wenn ich jetzt heute Morgen zu euch predige, dann reflektiert ihr, hoffe ich jedenfalls, in eurem Herzen die Dinge, die ich sage. Und erst dann, wenn diese reflektierten Dinge in meinem Gehirn, in all den Zentren meines Gehirns wirklich zu einem Ende gekommen sind, dann kann ich sagen, ich habe das jetzt verstanden. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, als wir damals unseren Jugendkeller hatten, bei uns in Bielefeld, das war 1974, 1973 fing das an, schon etwas eher sogar. Meine Mutter hatte ihren Bungalow geöffnet und wir hatten unten den ganzen Kellerraum in einen Jugendkeller verwandelt. Und da kamen viele junge Leute hin. Das war damals die Zeit der Jesus People Erweckung. Eine sagenhafte Zeit. Und ich erinnere mich an ihn, er heißt Michael, tut auch nicht zur Sache. Und er saß in diesem alten Ohrensessel, den wir da drin hatten, und er guckte mich an und ich erklärte ihm das Evangelium. Ich redete mit ihm über Jesus. Und er guckte mich mit seinen großen Kulleraugen an und sagte, verstehe ich nicht. Also habe ich weitergemacht, weiter erklärt und so weiter. Und irgendwann hat er es verstanden und er ist heute ein Nachfolger Jesu und wohnt in Süddeutschland. Verstehen. Wir haben angefangen zu verstehen. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, nämlich das Verstandene zu akzeptieren. Ich kann zum Beispiel im Religionsunterricht, unsere Kinder, die im Religionsunterricht sind und der Lehrer erzählt etwas über Evolution. Die Menschen sind so und so entstanden und Selektion und wie heißt das andere Ding, ist auch egal und so weiter und erklärt das. Das Kind, unser Kind hat die Aufgabe, das, was der Lehrer da vorne sagt, zu verstehen. Manch einer schaltet schon vorher ab und ist nicht bereit, das wirklich anzunehmen, um es zu verstehen. Eine ganz andere Sache ist es, ob wir das akzeptieren. Versteht ihr jetzt schon, was der Schöpfer sich vorgestellt hat, hat er in uns Menschen diese Fähigkeiten gelegt hat, wie wir Dinge wahrnehmen und wie sie zu einem Teil von uns werden. Akzeptieren. Die Menschen haben Jesu Botschaft gehört. Sie haben sie vielleicht auch verstanden, aber haben sie sie akzeptiert? Manche Pharisäer kamen zu Jesus und sagten, Meister, wie ist das und wie ist das? Wir haben verstanden, da ist einiges, aber wir können es bisher nicht wirklich akzeptieren. Denn zu viele Dinge sprechen für uns dagegen, dass wir das, was du sagst, auch wirklich akzeptieren würden. Okay, gehen wir noch einen Schritt weiter. Ein ganz wichtiger Schritt ist dieses Akzeptieren. Wenn wir das, was wir akzeptiert haben, aber nicht umsetzen, dann wird das, was wir akzeptiert haben, wieder verloren gehen. Ja? Ich kann mich entsinnen, als ich anfing, die wunderbare Serie in Phoenix, im zweiten Programm, über Deutschland, die Deutschen. Wer sich ein bisschen für Geschichte interessiert, dem empfehle ich diese Serie. Das fängt an mit Karl dem Großen, das ist Teil 1, dann kommt Otto der Erste, Teil 2, dann kommt Heinrich der Vierte, Teil 3. Das sind ungefähr 15 tolle Dokumentarfilme. Ich kann mich entsinnen, ich konnte eines Nachts nicht so gut schlafen, bin aufgestanden und habe mir dann im Fernsehen das angeschaut. Und das war, ich glaube, ich habe mir 2 Dokus angeguckt und die eine war auf jeden Fall über Napoleon. Ich habe, muss ich leider sagen, in der Schule nicht aufgepasst im Geschichtsunterricht. Und von daher waren diese Dokumentationen für mich von unschätzbarem Wert. Und ich kann mich entsinnen, diese Sache mit Napoleon, die fand ich so interessant. Der Film war zu Ende, ich habe mir nochmal angeguckt. Und weil er mir dann so gut gefallen hat, habe ich mir ein drittes Mal angeguckt. Und glaubt mir, erst nach dem dritten Mal habe ich angefangen zu verstehen, was das damals war mit Napoleon und wie wichtig er für die Entwicklung unseres Deutschen Reiches war. Das meine ich mit Umsetzen. Umsetzen bedeutet, das Erkannte wirklich zu wiederholen, das Erkannte noch einmal zu reflektieren. Zum Beispiel akzeptiert habe ich die Sache mit Napoleon sowieso, denn der Guido Knopp ist ein bekannter Historiker und man darf davon ausgehen, dass das, was der im deutschen Fernsehen, im zweiten deutschen Fernsehen bringt, korrekt ist. Also akzeptieren tue ich das sowieso. Ja? Umsetzen tue ich es, indem ich es dann noch einmal höre, indem ich mir es nochmal zu Gemüte führe. Die Dinge müssen getan werden. Wenn wir es nicht tun, dann wird es uns wieder verloren gehen. Ich gehe jetzt erst nochmal weiter. Und nach dem Umsetzen kommt ein ganz wichtiger Punkt, damit die Dinge uns nicht verloren gehen, nämlich wir müssen es uns einverleiben. Einverleiben. To let it become a part of myself. It must become a part of myself. It must be embodied. Embodied in all of my soul and heart. It must become a part of me. Wolfhard Magis hat dafür den Begriff gebraucht, den ich auch sehr schön finde, verstoffwechseln. Verstoffwechseln. Es wird wirklich ein Teil von meinem ganzen Leib. Einverleiben. Wenn wir das Abendmahl nehmen, dann nehmen wir den Leib in uns hinein. Und wir sagen damit, Jesus, du bist für mich gestorben und ich bin mit dir gestorben. Wir gucken uns jetzt das nochmal an und sind gleich dabei. Jetzt noch einmal, wenn wir diese ganze Serie uns angucken, dann merkt ihr jetzt vielleicht, unempfänglich, wahrnehmen, wir sind schwerhörig, unsere Augen sind geschlossen. Und denk bitte, nicht nur die Augen der Pharisäer damals wären geschlossen, auch deine Augen können geschlossen sein. Meine jedenfalls sind es. Und ich bitte jeden Tag den Herrn, mir zum Verständnis zu helfen. Also, sie hören nicht, sie kommen nicht zum Verständnis und deswegen bekehren sie sich auch nicht. Und deswegen können sie nicht geheilt werden. Es gibt Menschen, die gehen jahrzehntelang in Gottesdienste und erleben keine innere Heilung ihres Charakters, ihrer Verletzungen, weil sie den Weg, den der Schöpfer in uns hineingelegt hat, nicht wirklich bereit sind, mitzugehen. Gut, ich muss jetzt an dieser Stelle weitermachen, denn das Gleichnis enthält ja noch ein paar mehr Dinge. Ich habe mich dann gefragt, es sind 4 verschiedene Herzen, die uns vorgestellt werden. Beim ersten heißt es, einiges fiel auf den Weg längs hin und die Vögel unter dem Himmel kamen und fraßen es auf. Das ist das Erste. Nehmen wir das mal. Das ist nämlich der Vers 4. Und ich habe mich dann gefragt, wenn ich diese ganze Reihe mir anschaue, was ist das mit den Vögeln des Himmels? Und was ist dieses harte Herz? Warum kann das überhaupt nicht in mein Herz hineinfallen? Und die Vögel sind schneller als meine Fähigkeit zur Umsetzung oder gar zur Einverleibung. Wisst ihr, woran es liegt? Es gibt Menschen, und ich frage jeden von euch, jemand von euch kann dazu gehören, und du gehörst zu dieser ersten Gruppe. Lass uns da bitte prüfen, liebe Geschwister. Wir sind verstockt. Das Alte Testament redet sehr oft von Verstockung. Es gibt sogar eine generelle Verstockung für Israel. Israel ist verstockt, denn eine Decke hängt vor ihren Augen. Sie können Christus nicht wahrnehmen. Das bedeutet, ich höre die Dinge, ich gehe in eine Predigt, in einen Gottesdienst, ich höre Dinge, ich gehe in die Seelsorge, ich höre Dinge, ich nehme sie wahr, aber in mir ist eine Grenze, dass die Dinge nicht in mir fruchtbar werden können. Was ist das mit dieser Verstockung? Ach so, okay, machen wir gleich. Jetzt erst das Zweite. Das Zweite bedeutet, nicht verwurzelt. Dann gibt es Herzen, in die fällt der Same hinein. Er bildet auch Wurzeln. Die Wurzeln gehen in den Herzensboden hinein. Aber weil der Boden zu trocken ist, findet keine echte Verwurzelung statt. Also nicht verwurzelt. Dann gucken wir uns das Dritte nochmal an und gehen dann nochmal zu dem Anfang zurück. Das Dritte ist dann, da gerät der Samen unter die Dornen. Die Dornen sind auf dem Herzensboden, darunter ist der Herzensboden. Aber es kann deswegen nicht in den Herzensboden eindringen, weil die Dornen die Luft zum Atmen nehmen. Und ich habe lange nach dem Wort gesucht, wie man das darstellen könnte. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Ich sage, das Dritte ist einfach, wir sind abgelenkt. Wir lassen uns ablenken. In meinen ersten Zeugnissen hat mein damaliger Lehrer, Herr Nemitz, immer wieder geschrieben, jedes Mal, Herbst und Ostern stand drin, Wieland ist sehr abgelenkt. Ich bin heute noch abgelenkt. Und da bin ich eigentlich ganz froh mittlerweile drüber. Mittlerweile entdecke ich, dass da auch eine Chance drin besteht. Ich lasse mich von allen Dingen begeistern und muss viel prüfen und überlegen, ob ich das behalte oder nicht. Okay, wir sind abgelenkt. Jetzt gucken wir uns nochmal die einzelnen Dinge an. Fangen wir an mit dem ersten. Verstockt. Also, es fiel einiges auf den Weg längs hin und die Vögel fraßen es auf. Was, woher kommt diese Verstockung? Es sind 2 Dinge. Das erste ist Bitterkeit. Ich bin in meinem Leben bitter geworden. Diese Bitterkeit ist so stark. Ich erlebe das manchmal in Gesprächen mit Menschen. Ich sage ihnen etwas und ich merke, sie können es gar nicht aufnehmen, weil in ihnen so eine Frustration, so eine Traurigkeit ist, so eine Härte durch Unvergebenheit. Sie können es nicht wirklich aufnehmen. Sie sagen, ich fühle mich überhaupt nicht angenommen. Oder ich will einfach nicht mehr. Und dieses Ich will nicht mehr ist wie ein großer Zaun, wie ein großes Halteschild. Stopp, ich will nicht mehr. Ich habe so viel Schlechtes erlebt. Ich habe eine junge Frau getroffen in der Badeanstalt im Ischara in Bielefeld. Und ich erinnere mich, dass sie mal bei uns in der Gemeinde war und dies und jenes. Und wir sprachen und sie sagte, ich gehe in keine Gemeinde mehr. Gemeinden können mir gestohlen bleiben. Ich habe so viel Schlimmes erlebt. Und da gibt es viele Menschen mehr. Wusstet ihr, dass die größte Gemeinde die Gemeinde der Gemeindelosen ist? Das ist die größte Gemeinde. Das sind alle die, die kommen in eine Gemeinde und haben das Gefühl, nach ein paar Predigten oder nach ein paar Gottesdiensten, das ist ja ganz muffig. Das sind irgendwelche Traditionalisten. Sie bekommen das Gefühl, dass da nicht Christus im Raum ist, sondern die Tradition irgendeiner Gemeinde. Und mit der Zeit werden sie frustriert und werden bitter und können der Gemeinde nichts mehr abgewinnen. Lasst mich in Ruhe. Das ist die Bitterkeit, liebe Geschwister. Das Zweite ist genau das Gegenteil davon. Die bitteren Menschen sind die Menschen, die eher mit Minderwertigkeitskomplexen zu tun haben, die eher so ein bisschen, man könnte sagen, auf der Schattenseite des Lebens sind. Menschen, die sich von anderen Menschen auch schnell aus der Ruhe bringen lassen, von anderen Menschen zu stark vereinnahmen lassen. Das sind Menschen mit viel Menschenfurcht. Da gibt es genau den gegenteiligen Typ, das ist der selbstsichere Mensch. Das sind diejenigen, die unwahrscheinlich viel erzählen können. Ich war mal auf unserem Vetterntreffen in Verl, war das, und meine Cousins und Cousinen, wir treffen uns einmal im Jahr dort. Und da war irgendwie ein bekannter Freund von irgendjemand und wir unterhielten uns. Und der Typ war, ich glaube, 40 Jahre jünger als ich. Der war vielleicht 30, 35 maximal, ob ihr es glaubt oder nicht. Der Kerl hat mir an dem ganzen Tag nicht eine einzige Frage gestellt. Ich interessierte den gar nicht. Aber der konnte Dinge erzählen, du glaubst es nicht. Der wusste alles. Der kannte sich in der Bundespolitik aus, der kannte sich in Außenpolitik, der kannte sich auch ein bisschen mit der Bibel und ein bisschen mit Religion und mit der Welt und Gesellschaft. Der wusste so viel, der war so von sich eingenommen. Sehr, sehr selbstsicher. Das gibt es auch. Ich weiß Bescheid. Erzähl mir nichts. Kennt ihr solche Menschen? Das ist Verstockung. Wir sind verstockt. Wir meinen, mit uns wäre alles am Ende. Wir nehmen die Dinge wahr, aber weil wir sowieso schon alles wissen, brauchen wir nicht mehr reflektieren und brauchen schon gar nicht die Dinge umsetzen wollen oder akzeptieren, denn wir sind uns selbst genug. Das eine, die Selbstsicherheit, ist genau das Gegenteil von Bitterkeit. Der bittere Mensch ist voll von Minderwertigkeit. Der selbstsichere Mensch ist voll von Stolz. Zwei Seiten der gleichen Medaille. Das Zweite, nicht verwurzelt. Der Samen geht zwar auf, er verliert seine Kraft, er fängt an, in den Boden einzudringen und dabei stirbt er ja auch, aber er kann keine richtige Wurzel bilden. Er ist nicht verwurzelt. Ich glaube, es gibt viele Menschen und die Gefahr ist bei jedem, auch bei mir, dass ich nicht genügend Wurzeln bilde, damit die Kraft in meinem Herzen des Heiligen Geistes mich stärken und verändern kann. Ich habe da, ich glaube, drei Dinge, die ich dabei aufführen möchte. Woher kommt dieses nicht verwurzelt sein? Da ist zuerst mal zu nennen ein Mangel an Heiligung. Vergebt mir den Gebrauch dieses religiösen oder dieses christlichen Spezialwortes. Was ist Heiligung? Heiligung, damit meine ich, und die Bibel meint damit, dass Christus in uns lebt, dass er in uns ist. Heiligung bedeutet so viel wie Absonderung. Du bist abgesondert und du bist ausgesondert für das Reich Gottes. Aber wer will das schon? Wer will denn sagen, lieber Gott, du sollst jetzt mein Leben bestimmen? Wer möchte wirklich sein Zepter, seine Krone ablegen und sagen, jetzt bist du mein König? Wer möchte wirklich, dass Jesus Christus der alleinige Herr ist? Wer möchte auch alle seine Vorstellungen, die er hat von Gemeinde, von Gott und Jesus und von der Bibel, ablegen und einfach sagen, ich möchte nur dich. Wenn ich nur
dich habe, frage ich nichts nach der richtigen Bibellehre. Habe ich mich verständlich ausgedrückt? Mangel an Heiligung. Wir haben einen Widerstand gegen Veränderung. Jeder Mensch, der einigermaßen gesund ist, hat eine innere Resistenz gegen Veränderung. Und das ist richtig, denn wenn ich wäre wie ein kleines Baby, wie ein Kleinkind, welches auf alle Dinge reagieren würde, würde ich verrückt werden. Ich muss aussondern, ich muss Dinge ablegen, ich muss Dinge auf den Müll werfen, aber den richtigen Dingen wende ich mich zu. Und das Problem ist, dass wir an der Stelle, wenn Gott in unser Leben kommt, anfangen, einen Widerstand zu haben. Ich will mich von Gott nicht verändern lassen. Auch Oberflächlichkeit, das ist mir zu tief. Mir haben Leute gesagt, Wieland, deine Predigten sind zu theologisch. Ich überlasse euch selber, ob ihr das jetzt als zu theologisch empfindet oder nicht. Ich bin der Meinung, dass ich hier ganz wichtige menschliche Dinge sage. Oberflächlichkeit. Man möchte so ein richtiges Wohlfühlevangelium, so ein Normalevangelium. Man möchte sich wohlfühlen, bloß nicht zu viel nachdenken. Mangel an Heiligung. Ja, dazu gibt es ein ganz interessantes Kapitel. Das könnt ihr von da hinten wahrscheinlich jetzt nicht lesen. Wer aber, ach Mensch, das stimmt gar nicht, 2. Petrus 1. Das ist nicht 1. Petrus 1. Nee, das ist der 2. Petrus. Warte mal, ich habe das sofort. Ja, natürlich. Das ist der 2. Petrus Kapitel 1. Dieses ganze Kapitel, ich habe das nur mal so zusammengefasst. Jesu göttliche Kraft hat uns ja alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit erforderlich ist, durch die Erkenntnis Jesu geschenkt. Also nicht in erster Linie durch die Erkenntnis der Bibel, sondern durch die Erkenntnis Jesu. Damit ihr Anteil an der göttlichen Natur erhaltet. Eben darum müsst ihr aber auch mit Aufbietung allen Eifers in eurem Glauben wachsen und zunehmen. Und das ist ja das, was ich gerne heute mit euch möchte. Darum seid umso eifriger darauf bedacht, liebe Geschwister, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr das tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Daher will ich auch darauf bedacht sein, euch immer wieder an diese Dinge zu erinnern. Deswegen sagte ich gerade eben, ich möchte diese Predigt gerne noch einmal halten, damit die richtig tief in unser Herz hineinfällt. Ich möchte euch durch solches Erinnern wach halten. Wenn Jesus von Wachsamkeit spricht, dann ist das genau damit gemeint. Da ist in uns etwas, was ständig lebendig ist. Du ruhst dich nicht auf deinem Glauben aus, sondern du wirst durch deinen Glauben immer wieder neu herausgefordert. Du bleibst lebendig, du wirst kein toter Fisch und schwimmst mit dem Strom. Ich möchte euch durch solches Erinnern wach halten, auf das Wort, das wir besitzen, Acht zu geben. Euch alles jederzeit ins Gedächtnis rufen. Lest mal 2. Petrus Kapitel 1, dann spürt ihr das Anliegen des Apostels, dass die Dinge verwurzelt werden in uns. Die Dinge Gottes brauchen eine Wurzel, sonst reißt sie der Böse wieder aus uns heraus. Das zweite, Mangel an Heiligung, ist Festhalten an der eigenen Wahrheit. Wer möchte schon seine Erkenntnisse einfach preisgeben? Wer möchte schon immer wieder neu seine Überzeugungen überprüfen? Das ist nicht einfach. Und Heiligung ist auch nicht einfach. Dazu bedarf es echt des Sterbens des alten Menschen und der Kraft des Heiligen Geistes. An welcher Wahrheit hältst du fest? Das ist ein interessantes Cartoon, was ich gefunden habe. Steht jemand vor der Tür und sagt, grüß Gott, ich bringe die Wahrheit. Innen drin steht einer, nein danke, wir sind Selbstversorger. Ich bringe die Wahrheit, brauche ich nicht, ich bin Selbstversorger. Ich schaffe das schon selbst, ich kriege das selber geregelt. Ich möchte meine Wahrheit mir nicht von jedermann immer wieder hinterfragen lassen. Ich möchte festhalten an meiner eigenen Wahrheit. Das dritte, kein Raum für den Heiligen Geist. Wisst ihr, gerade deswegen finde ich es so wichtig, die Lehre vom Heiligen Geist. Denn der Geist Gottes möchte die Dinge in uns immer wieder lebendig halten. Ich gehe wie ein frisches, wie ein Kind möchte ich vor Jesus stehen. Wie ein Kind möchte ich heute Mittag im Auto nach Hause fahren und einfach Jesus preisen. Und ich möchte sagen, Herr, arbeite an mir, verändere mich. Ich brauche dich, Geist Gottes, fülle mich. Ich brauche dich. Wir nehmen jetzt mal das Dritte, abgelenkt. Und wenn ihr euch erinnern könnt, ich weiß jetzt nicht mehr, ich müsste jetzt mehrere Folien zurückgehen, was war abgelenkt? Warte mal, ich gehe mal ganz kurz. Ja, richtig. Ja, also noch einmal, bei dem Verstockten, da waren es nur die beiden ersten Dinge. Bei dem Verwurzeln ist das Problem, wir setzen die Dinge nicht um und wir verleiben sie uns nicht ein. Wir haben sie akzeptiert, okay. Aber es fehlen die beiden letzten Dinge. Und bei der Ablenkung ist es dieser ganze riesengroße Bereich. Die Ablenkung fängt schon beim mangelnden Reflektieren an. Ja? Da ist ein Jugendlicher im Gottesdienst, hört eine tolle Ansprache, aber das Handy klingelt. Oder es macht, kennt ihr das? Ist zwar auf lautlos, aber es vibriert. Oh, da schickt mir jemand etwas. Dann geht man auf Toilette. Nicht, weil man muss, sondern damit man gucken kann, wer hat mir denn da geschrieben? Wie leicht sind wir abgelenkt, liebe Geschwister? Wie leicht sind wir von allen möglichen Dingen abgelenkt und verhindern damit, ich weiß, es gäbe jetzt die Möglichkeit von Folie, aber, ach, da bin ich ja schon. So, da sind wir. Wir sind abgelenkt. Wie äußert sich diese Ablenkung? Da kommen, glaube ich, 4 wichtige Dinge. Wir richten den Blick immer nur auf das Sichtbare. Ich glaube, dazu habe ich jetzt auch einen Bibelvers. Paulus sagt, weil wir den Blick nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare richten. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber bleibt ewig. Ich möchte jetzt richtig so in euer Herz hineinsprechen, liebe Geschwister. Wir sind sichtbarkeitsorientiert. Seid ihr euch darüber klar? Du achtest auf nichts anderes als darauf, wenn ihr nachher zu Hause seid. Egal, Schwiegermutter kommt oder Freunde kommen, du bist ständig abgelenkt vom Sichtbaren. Ist ja auch klar, du siehst die Welt, du hörst die Welt und du nimmst sie wahr. Wie viel Platz hat das Unsichtbare? Paulus hat sich entschieden, für mich ist das Unsichtbare das Entscheidende. Ich lebe vom inneren Reden des Heiligen Geistes. Ich bin in einem Restaurant. Wir haben bestellt. Da kommen Menschen, setzen sich an den anderen Tisch. Jetzt kann ich äußerlich gucken, sind das Rumänen, sind das Deutsche, sind die schwarz, braun, gelb oder sonst etwas, was haben die an? Oder ich frage mein Inneres, warte, was sind das für Menschen? Ich segne diese Menschen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich komme hier in die Gemeinde. Ich sehe nicht irgendwelche Dinge, die ich sehen will, sondern da ist eine neue Person, da ist Letueza. Letizia, na, macht Spaß? Darfst du ruhig. Du darfst das. Du darfst das, echt? Ja, da ist Letizia und Elisabeth. Vater, was sind das für wunderbare Menschen? Ne, ich gehe auf euch nicht zu, weil da ein neuer Mensch ist, den ich sehe, sondern weil mein Herz mir sagt, lerne diese Menschen kennen. Liebe Geschwister, es ist ein Prozess und eine Bereitschaft, ob ich mich vom Unsichtbaren leiten lasse oder vom Sichtbaren. Paulus sagt hier, sein unsichtbares Wesen lässt sich ja doch seit der Erschaffung der Welt an seinen Werken mit dem geistigen Auge deutlich sehen. Warum sehen die Menschen das nicht? Wenn sie das Weltall angucken, die Galaxien im Weltall, die wunderbaren Dinge in der Schöpfung, weil sie nur vom Sichtbaren geleitet werden. Das Unsichtbare aber bleibt ewig. Das zweite ist Liebe zur Welt. Ich hoffe doch wohl, dass ich nicht in dem Verdacht stehe, zu sehr hier irgendwie die Liebe zur Welt anzuprangern. Also die, die mich kennen, würden eher sagen, Wieland, du machst eher das Gegenteil. Du machst uns Mut, in diese Welt hinauszugehen und diese Welt so lieb zu haben, wie Gott sie nämlich auch lieb hat. Aber ich muss jetzt fairerweise wirklich auf diesen Bibelvers einmal verweisen. Und der stimmt auch. Habt nicht lieb die Mode, die Autos, die Bücher, die Filme, die Elektronik, Italien, Spanien, die Kanaren oder habt nicht lieb die Welt. Auch nicht das, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so wohnt die Liebe zum Vater nicht in ihm. Denn alles weltliche Wesen, die Fleischeslust und die Augenlust und das hoffärtige Leben kommt nicht vom Vater her, sondern stammt aus der Welt. Und die Welt vergeht samt ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Bei aller Liebe zur Welt. Diese Welt besteht aus zwei Teilen. Das eine ist die Welt so, wie sie ist. Das andere sind die Kräfte, die hinter dieser Welt stehen. Die Kräfte, die hinter der Mode stehen. Natürlich dürfen wir uns schön anziehen. Ja? Natürlich dürfen wir irgendwie ein schickes Auto fahren. Aber welche Kräfte sind dahinter? Welche Motivation steckt dahinter, wenn ich bestimmte Dinge tue? Liebe zur Welt. Das dritte sind Sorgen. Ich kenne eine Person, die besteht zu 98% aus Sorgen. Diese Person kann gar nicht anders, als sich von morgens bis abends nur Sorgen zu machen. Das ganze Leben besteht nur daraus, was kommt, schaffen wir das, wie mache ich das und so weiter. Ihr wisst, dass die Bergpredigt Matthäus Kapitel 7 sehr viel dazu sagt. Dazu lese ich aber jetzt noch einen Vers. Ach ja, warte mal, der steht da, glaube ich, auch. Nein, stimmt gar nicht. Das ist in Matthäus 13. Also, wo so dann unter die Dornen gesät worden ist, das bedeutet einen Menschen, der das Wort wohl hört, bei dem aber die weltlichen, da haben wir die Welt, Sorgen, da haben wir die Sorgen, und der Betrug des Reichtums, das ist die Habgier, das Wort ersticken, sodass es ohne Frucht bleibt. Hier haben wir nämlich die Habgier. Darüber haben wir die Sorgen, darüber die Liebe zur Welt. So ist das mit den Dornen. Du bist abgelenkt. Die Dinge können sich nicht verwurzeln. Du bist mit allen möglichen Dingen beschäftigt, dass die Dinge Gottes dich nicht wirklich ausfüllen können. Denn da ist die Welt, da sind die Sorgen, da ist die Habgier. Und das Wort wird erstickt. Wir nähern uns dem Ende. Das ist die letzte Folie. 1. Korinther 1, Vers 13. Liebe Geschwister, und das sage ich uns heute Morgen, ja? Denn wir schreiben oder ich rede zu euch nichts anderes, als was ihr jetzt gehört habt und was ihr auch versteht. Ich hoffe aber, dass ihr es bis ans Ende verstehen werdet. Liebe Geschwister, ich wünsche mir einfach, gerade wo jetzt Gott anfängt, in unsere Gemeinde hier neue Leute hineinzubringen, Menschen, die frisch im Glauben sind oder anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, dass Babys Kinder werden älter, gehen zur Schule, sie werden Teenager, Teenager werden Jugendliche, Jugendliche werden junge Erwachsene, so dürfen wir wachsen im Glauben. Diese Dinge zu verstehen, hören, verstehen, akzeptieren, umsetzen, verstoffwechseln. Das war meine Botschaft heute. Wisst ihr, wenn ich so etwas mache oder predige, dann bin ich ganz das, was ich tue. Ja, dann kokettiere ich nicht damit und denke schon ans Mittagessen heute oder